Schöpfungsbericht vorfinden in Mesopotamien. Wir haben dort schon Schöpfungsberichte in Mesopotamien, natürlich nicht aus dem Nichts, so wenig wie in der Bibel in den ersten Büchern, aber der Mensch wird dort geschaffen, ich glaube, davon haben wir schon gesprochen, weil die Götter Opfer brauchen in Babel. Die Götter brauchen zum Leben den Opferrauch und sind selber zu bequem, um jetzt da Viehzucht zu machen und das Land urbar zu machen und Kanäle zu ziehen und so. Dafür schaffen sie den Menschen als Sklaven, die das machen. Und Israel benutzt dieses Material und entwirft das. Und dann haben wir diese beiden Berichte. Dieser zweite Bericht als der erste und der erste, den zweiten dann korrigiert. Im zweiten Bericht, wo erstmal Adam der Mensch ist und dann kommt die Eva an zweiter Stelle. Während bei dem ersten Bericht es ja gleich heißt, er schafft den Menschen, männlich-weiblich schafft er sie. Also es geht mit dem Singular los. Er schuf den Menschen, männlich und weiblich schuf er sie. Manchmal übersetzt Mann und Frau, als Mann und Frau schuf er sie. Ganz korrekt sind es wohl eher Adjektive. Also dass man eigentlich sagen müsste, männlich und weiblich schuf er, aber sie, kommt der Plural hinein. Und in dem zweiten Bericht ist ja dann diese längere Schilderung mit dem Sündenfall, der da damit hineinkommt. Dann, nicht? Dass das gegeben ist. Aber noch nicht Schöpfung aus nichts. Schon ein Unterschied zwischen Schaffung des Menschen und allem anderen. Nicht? Das andere wird einfach so befohlen, zack, es ist so. Während der Mensch eigens, also vor allem im zweiten Bericht, eben gestaltet wird. Das ist die Situation. Und philosophisch heißt das eben, woher erklären wir uns? Und von dort her kommt dann im Mittelalter dieser Gedanke zu sagen, die Eltern schaffen nur den Leib und Gott schafft immer, wenn so ein Leib zur Verfügung gestellt wird, die entsprechende Seele da hinein ein. Dass die Eltern nur, also die Produzenten des Körpers sind, des Leibes sind und Gott schafft die Seele ein. Und heute würde man sagen, nee, die Menschen schaffen im Ganzen, schaffen gar nicht, sondern sie ermöglichen dieses Werden des neuen Menschen und Gott ruft diesen Menschen bei seinem Namen. Dann muss man sich so auf Leib und Seele verteilen, was der Bibel auch fremd ist. In der Bibel bestehen wir ja nicht aus Leib und Seele, sondern sind im Ganzen. Und die Seele, Nefesh heißt eigentlich die Kehle. Das ist also so der Durst und das Verlangen, das haben wollen. Und Basar, Fleisch, das ist so unsere Hinfälligkeit oder Schwäche. Man kann nicht sagen, der Mensch besteht aus Leib und Seele, biblisch gesprochen. Man muss sagen, der Mensch ist eben unter einer Rücksicht Seele, unter der anderen ist er Leib. Diese Teilung, das ist griechisch gedacht. Also die Materie gibt es immer schon und dann kommt so der Geist dann da hinein. Das ist einfach ein anderes Menschenbild. Und damit, das hatten wir ja schon berührt, sieht eben die Ethik anders aus als bei den Griechen. Wie gesagt, bei den Griechen ist eine Wollensethik, die Vernunft und Leidenschaft ist die Auseinandersetzung um den Menschen. Und biblisch geht es um Gehorsam und Rebellion. Gott ruft mich, Gott gebietet mir und ich folge oder ich folge nicht. Das kommt also auf an, wie interpretiere ich Gewissen. Griechisch muss ich sagen, Gewissen ist meine Vernunft. Meine eigene Vernunft, mein besseres Ich, wie man auch so sagt im Deutschen, das mich da zur Ordnung ruft. Ich selbst bin es, der sich da zur Ordnung ruft.
Wenn ich frage, das ist wenn jemand stirbt, sein Körper bleibt, und wenn es bleibt nicht.
Eben, was ist da jetzt mit dem Tod?
Ja. Diese Körper, zum Beispiel ist dieser Unterschied zwischen einer Embryo und einem Mann,
ja.
der stirbt, das kommt nicht dazu. Das ist ein Gedanke von den Griechen, dass die Seele kommt in einen Körper,
ja.
Und für uns vielleicht ist es mehr eine Einheit, aber wie ist diese Einheit nach dem Tod?
Eben, das klassischerweise, das haben ja auch die Christen weitgehend übernommen von den Griechen, zu sagen, Sterben heißt Trennung von Leib und Seele, wieder also der Körper und Seele. Und dann ist schon die Frage, trennt sich die Seele oder wird sie getrennt? Das ist ja nicht so richtig klar. Außerdem taucht dabei das Sterben nicht auf. Denn wenn das der Tod wäre, der Körper stirbt nicht, sondern der zerfällt. Der Körper stirbt nicht, sondern der Körper zerfällt. Dialyse, er geht auseinander. Nicht? Eine Analyse, er verliert sich so. Er verwest, er zerfällt. Fällt in Teile auseinander und die Seele stirbt auch nicht, sondern die Seele flügelt da ja einfach hinaus. Ja, nicht? Ja, nicht? Ja, und wo ist dann, wer stirbt dann? Da sieht man nämlich die Grenze bei diesem Bild. Ich sterbe. Nicht meine Seele stirbt und nicht mein Körper stirbt. Ich sterbe. Und deswegen ist die Rede von Trennung von Leib und Seele nicht so glücklich, weil dabei gar nicht wirklich gedacht wird, was eigentlich Tod bedeutet. So ist es. Und jetzt ist die Frage, wie denkt man die? Nicht? Dann muss man sagen, ich sterbe und nicht also mein Körper oder meine Seele. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass dann diese Körpergestalt, die zerfällt. Und zugleich bleibt irgendetwas von mir. So, und da geht jetzt die Diskussion los, zum Beispiel auch unter den Christen. Es haben im 20. Jahrhundert die evangelischen Theologen die Idee vom Ganztod entwickelt. Die werfen den Katholiken vor, wie auch den Griechen, dass wir den Tod nicht wirklich ernst nehmen. Und tatsächlich kommt das auch von dort her, dass der Plato war so entsetzt, dass der Sokrates da stirbt, dass er gesagt hat, der Tod hat ja den Sokrates gar nicht getroffen. Der Mensch ist die Seele, sagt Plato. Der Mensch ist die Seele. Und deswegen geht die Seele einfach heraus, die stirbt gar nicht, sondern nur sein Körper zerfällt. Und der Körper ist nur ein Gehäuse, eine Wohnung, sogar ein Gefängnis. Nur ehe wir vom Leben danach reden, müssen wir erstmal vom Ernst des Todes reden. Also ich sterbe wirklich, was heißt das? Das heißt, ich sterbe, ich bin tot. Wenn Sie denken, Sie sind Ihre Seele, dann sind Sie ja in Wirklichkeit nie tot. Das ist das, was Paulus erörtert, das ist ja so. Paulus sagt, ich sitze da in meinem Körper und ich möchte dann eigentlich mit einem neuen Körper überkleidet werden. Sagt er im Korintherbrief, nicht? Das geht nicht, sondern zwischendurch bin ich mal ohne Körper, so als nackte Seele. Aber bin ich das denn dann? Und diese Spannung haben Sie, wenn Sie den Thomas von Aquin lesen, dass er sagt, mal sagt er so mit Plato, ich bin die Seele. Dann sagt er nein mit Aristoteles, die Seele ist nicht ich, die Seele ist nur ein Stück von mir. Ja, und wo bin ich dann?
Man soll erst erklären, was ist die Seele ich?
So ist es, das meine ich. Und das kann man nicht einfach gleichsetzen mit der Seele, denn ich sage ja, ich habe eine Seele. Und wer ist das Ich, das die Seele hat? Ne? Also da stecken schon Probleme drin. Ich muss also ernst machen, Tod heißt wirklich Tod. Und jetzt kommen die protestantischen Kollegen und sagen, ich bin erstmal tot und weg und werde dann von Gott neu geschaffen. Sag ich, nee, das kann nicht sein. Was soll ich mit Splett 2? Splett 1 will ja leben. Was hilft es da, wenn er da was Neues schafft? Nicht? Also ist der Tod genau das, was wir nicht verstehen. Ich lasse mir also gesagt sein, pass auf, nimm den Tod ernst und sage nicht, du kannst da einfach so rausflügeln und dann lässt du den Leib da so liegen. Nicht wie die Leute mit der Wiedergeburt sagen, ich bin ja draußen und gehe in einen Körper. Ich sterbe. Aber ich sterbe heißt nicht, ich verschwinde und ich bin verendet, weil ich ja kein Tier bin. Und das weiß keiner, wie ich das richtig denken soll, dass wirklich ich tot bin. Und deswegen können wir natürlich auch nicht richtig denken, was Leben von Tod hinaus heißt. Es reicht nicht, das griechisch zu denken, dass man sagt, ich bin meine Seele und damit ist gar kein Problem. Die Seele kriegt einfach einen neuen Körper, hupsala, und dann geht es einfach weiter. Nicht? So wie der Feuerbach gesagt hat, der Tod ist eigentlich nur Pferdewechsel. So wie früher bei der Pferdepost. Nicht? Dann kam man zu einer Station, da kamen die müden Pferde heraus und es kamen neue Pferde an den Wagen und dann fuhr man wieder weiter. Das kann es ja nicht sein. Sondern wirklich bin ich tot. Und was heißt das jetzt? Also wir nehmen sicher den Tod nicht ernst genug. So traditionell katholisch. Und so, ja, das ist alles halb so wild. Nicht? Es ist wirklich eine Zerstörung, aber nicht eine Vernichtung. Und aus der heraus werden wir neu beleben. Ja, Vernichtung wäre wie bei den Tieren, ein Verenden. Deswegen sagen wir auch in gutem Deutsch nicht Tiere sterben, sondern Tiere verenden. Da gibt es einen berühmten Satz von Epikur über den Tod. Er sagt, reg dich nicht auf, solange du lebst, ist der Tod nicht und wenn der Tod ist, bist du nicht. Wir können dem Tod gar nicht begegnen, sagt er. Sag ich, das ist nicht wahr. Erstmal begegnen wir dem Tod derer, die wir lieben. Der Mensch, den wir lieben, der stirbt uns. Und erleben wir, dass es wirklich ein Tod ist. Und wir erleben unseren eigenen Tod jetzt schon, also in Krankheit, in Schmerz, in Unglück, in Scheitern oder so etwas. Das sind alles ja schon Vorerfahrungen vom Tod. Altern ist natürlich auch ein deutlicher Todesvorerfahrung oder so. Und wo man sich so ein bisschen hineindenken kann in das, was das dann wirklich heißt, tot zu sein. In diesen Vorankündigungen von Tod erleben wir Tod, so wie in Krankheit. Ja. Ja, da erleben wir den Tod des anderen. Das war das Thema für diesen französischen Philosophen Gabriel Marcel, einen der großen französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, der dieser Vertreter der Treue war und der sagt, mich interessiert nicht mein Tod und der Tod von anderer Leute, mich interessiert der Tod derer, die wir lieben. Er sagt, ich mache die Todeserfahrung nicht eigentlich an mir, sondern an den Menschen, die ich liebe. So wie Augustinus, als sein Freund stirbt, sagt er, ich wurde mir zur großen Frage, als er seinen Freund verliert. Da trifft einen der Tod, denn wenn man selber tot ist, merkt man es ja nicht mehr. Nicht? Aber hier merkt man das genau, wo es darauf ankommt, jetzt nicht spiritistisch oder so Sachen zu sagen, sondern wir bleiben einfach in Verbindung, sondern wirklich ernst zu nehmen, was das heißt, sterben. Und doch die Treue über den Tod festhalten. Das war so das Lebensthema von Gabriel Marcel. Eins der Lebensthemen von ihm. Das war ein wichtiger Philosoph, bei dem haben so die berühmten Freitagnachmittage, wo so die großen französischen Philosophen heute, Paul Ricoeur lebt ja noch und Levinas und so die Leute, der lebt nicht mehr, die dann zu ihm in diesen Nachmittag kamen und in eine philosophische Zirkel bei ihm zu Hause waren. Die ganze Reihe der großen französischen Philosophen waren alle bei Gabriel Marcel, gehörten zu diesem legendären Zirkel mit dazu bei ihm zu Hause in Paris. Also das ist so ein Punkt, wo man nicht so richtig drankommt, zu denken, wie denke ich Tod wirklich? Wissentlich ist jemand, der so gemeint ist, der kann nicht einfach enden. Das leuchtet damit ein. Dass das nicht geht. Ich kann nicht eine Person sagen, ich sage zu dir ja bis morgen früh oder bis für 10 Jahre oder so. Sonst eine Person ja sagen, heißt sagen, du bist. Und deswegen hat Gabriel Marcel diese Formel geprägt, eine seiner Theaterfiguren sagt, dass jemanden lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Und das ist nicht romantisch gemeint, denn das fehlt in einem Theaterstück, das ist ein Kriegsurlaub, und man weiß, dass die Person, um die es geht, wieder an die Front muss nach Verdun und dass sie fallen wird. Aber jemanden lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Das heißt, wie liebe ich ein Wesen, von dem ich weiß, nach 50 Jahren gibt es vielleicht die Erinnerung an dich, Spuren von dir, aber nicht dich. So liebt man ein Haustier. Ein Mensch wird so geliebt, dass man sagt, dich gibt es auch in 100 Jahren. Nicht bloß Erinnerung an dich, sondern dich. Und auch in 200 Jahren. Sonst liebt man nicht eine Person. Und das kann man auch also phänomenologisch herausarbeiten. Das Ja zu einer Person ist ein Ja ohne Grenzen. Das hat keine zeitliche Befristung, kann ich sagen, auf 70 Jahre. So ein Ja ist da zur Person ein Ja. Und deswegen ist das einer der Ansätze, schwierig genug, wo man auch schon philosophisch versucht, eben Argumente zu finden. Der erste, der das gemacht hat, war Platon, in seinem berühmten Dialog Phaidon, Argumente zu finden, dass es Gründe gibt dafür zu sagen, mit dem Tod ist nicht alles aus. Und dann sagen die anderen, ja, du wünschst dir das ja bloß, weil du nicht sterben willst oder so. Ne? Sag ich, na, du wünschst dir vielleicht, dass Schluss ist, damit da kein Richter kommt. Und das ist auch einer der Punkte, wo ich meine, ohne Gott kann man das nicht denken. Ohne Gott gibt es dann diese Hilfsidee mit der Wiedergeburt, aber die betrifft ja nicht mein Ich. Was ist denn das, was denn da wiedergeboren wird? Doch nicht ich. Ich weiß ja nichts von mir, ich bin sie gar nicht. Was soll denn das sein, dieses Groß-Ich oder so? Nicht?
Ein anderes Ich.
Eben.
Vermissere
ich. Aber wieso sage ich dann ich? Nicht? Das ist ja das große Problem dabei. Wenn es ja gerade um mich mit meinem Namen geht, das ist ja der biblische Gedanke. Jetzt, wie wir jetzt sind, und wir meinen ja den anderen, nicht irgendwas an ihm. Wenn ich jemanden liebe, liebe ich ja nicht jetzt irgendeine zufällige Gestalt von jemandem, der schon mal vor 30.000 Jahren da war und dann hinterher dies und jenes mal Nofretete und mal ein Kamel oder so, sondern ist ja wirklich dieser Mensch in seiner Einmaligkeit. Weil ich eben nicht eine Seele bin, die in einem Körper wohnt, sondern ein Ich. Eine Person, die mit Leib und Seele, mit Lebendigkeit und Leiblichkeit. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Und besonders deutlich wird das bei dem Thema, mit dem wir letztes Mal geschlossen haben, wo auch Gott ja ins Spiel kam, mit der Schuld. Wieso soll durch Wiedergeburt eigentlich die Schuld aufgearbeitet werden? Wenn ich schuldig war, und dann wird da irgendwas wiedergeboren und weiß gar nicht, was ich da für Schweinereien angestellt habe. Was soll da hier heißen, Schuld wird aufgehoben? Wenn ich mich jetzt daneben benehme und später leidet ein anderer Mensch, männlich oder weiblich oder sonst was nicht, wieso soll das was zu tun haben mit meiner Schuld? Wie soll das was gut machen? Ich kann überhaupt nicht sehen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Bei wirklich Schuld, deswegen reden die auch nicht von Schuld, sondern die reden ja nur von Bildung, von Erleuchtung, von Weiterkommen im Bewusstsein. Das kann ich natürlich machen. Ich habe einmal die Klasse, das Klassenziel nicht erreicht und dann wiederhole ich die Klasse, bis ich es kapiert habe. Aber das hat doch nichts mit Schuld und Vergebung zu tun. Das ist ein ganz anderer Gedanke. Sondern Vergebung kann ja nur an den gehen, der es wirklich getan hat. Und nicht an was. Was ist das nun also dafür ein Groß-Ich oder wie? Darum. Sie sehen, wie das alles zusammenhängt, dass Sie eigentlich den Begriff der Person nur festhalten können, wenn Sie wirklich auch einen personalen Gott haben. Einen personalen Gott nur im Licht von der Person. Sonst kommen Sie in so andere Gesetze mit allgemeinem Vernunftgesetz und unserer Vernunft, die in uns ist. Dann sind wir beim Aristoteles, der gesagt hat, wir sind an sich Lebewesen und sterben auch und verschwinden. Und von außen durch die Tür kommt ein Stück Vernunft in uns rein und die geht nach unserem Tod wieder in die allgemeine Vernunft. So hat er das entworfen und so sieht es auch sonst die Welt. Denn nur die Bibel hat den Gedanken von dem Selbst des Einzelnen. Zuerst mal für das Volk Israel und den König und nachher für jeden Einzelnen. Sonst gibt es das nicht, weder in Asien noch in Griechenland. Und kein Wunder, dass es heute wieder schwindet. Und wieder eine Minderheit der Christen und der Bibelleute, die das vertreten. Und die anderen sagen, das ist doch nicht drin. Gibt es doch nicht. Wir sind einfach Lebewesen und der Tod ist ganz natürlich, regt euch doch nicht auf. Und die Bibel sagt, der Tod ist eine Strafe. Und die Leute heute sagen, jetzt habt ihr doch mal nicht so, der Tod ist was ganz Normales. Und der Einzelne ist infantil, wenn er sich gegen den Tod wehrt. Das muss man sehen, der gehört hin. Der Ausdruck heißt natürlicher Tod. Der Tod gehört einfach dazu. Und die Bibel findet sich nicht mit dem Tod ab. Deswegen schreibt dann Paulus, wird auch noch der letzte Feind besiegt, der Tod. Das klingt natürlich völlig mythisch und naiv für so die aufgeklärten Leute heute. Ich sage aber, der Tod ist nicht das Normale. Der Mensch empfindet das als Skandal. Wie das? Ist da was dran oder ist da nichts dran? Feuerbach sagt es ganz klar, nur der unnatürliche Tod, der stellt, wenn jemand zu früh stirbt oder nach nicht erfülltem Leben, das kann er nachvollziehen, aber sonst ist das doch, was soll's denn? Wenn ich aber an Person denke, dann wird es schon irgendwie skandalös, dass ich sage, kann denn einer Person also das Leben begrenzt werden, was heißt das eigentlich, was ist das für ein Einschnitt? Und dann kommt so eine Kategorie wie Endgültigkeit hinein. ein alter, schöner alter deutscher Name für die Toten war, der Verewigte. Kennen heute viele Leute schon gar nicht mehr. Der Verewigte sowieso. Das drückt noch genau das aus, nicht? Wenn etwas nach diesem Satz, Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich. Wenn etwas fertig ist, ist es eben geworden. Ein Gedicht ist fertig, schnell gelesen und jetzt ist es da. Es hat seine Endgültigkeit gewonnen. Das ist mit verewigt gemeint. Mit verewigt ist nicht gemeint, dass es endlos immer so weitergeht. Wird ja langweilig auf die Dauer, nicht? Sondern gemeint ist diese eine Verwandlung der Zeit in diese in sich stehende Gültigkeit, die dann da gegeben ist. Eben nach diesem Satz von Blois, den ich wirklich lieber so, Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich. Ein für alle Mal. Gehört das hin? Das gilt aber nur für ein personales Verhältnis. Wollen Sie es sonst unterbringen? Und deswegen hängt an dem Reden von Gott mehr, als die Leute denken. So, Sie sind alle also müde und erschöpft, den Eindruck. Ja, dann nehmen wir die Runde auf, ehe Sie von den Stühlen fallen. Aber Sie sollen doch die Möglichkeit haben, ob noch jemand was nachfragen will oder so. Okay, dann sehen wir.